Das ist Aspria, dein Club in Hamburg-Uhlenhorst. Fitness, Wellness, Tennis, Pool. Über 130 Kurse pro Woche. Ein großer Spa-Garten für Urlaubsfeeling und tolle Angebote für Kinder und die Familie. Wir sind Aspria. Das ist dein Wohlbefinden. Werde noch heute Mitglied und sichere dir 50% auf die ersten 2 Monate. Mehr unter aspria.de/Angebot.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Zum ersten Mal habe ich in diesem Podcast nach 5 Jahren einen Menschen zu Gast, der bei Günther Jauch 1 Million Euro gewonnen hat. Aber das vorweg, deshalb ist er nicht da, ist auch schon ein bisschen her. Und wahrscheinlich ist die Million auch schon mal weg, vielleicht nicht, aber angelegt. Er ist deshalb hier, weil das, was in seinem Leben in den Jahren danach passiert ist, nach diesem TV-Auftritt, eigentlich interessanter ist. Zumindest finde ich es interessanter. Und ich bin gespannt, ob wir heute zusammenkriegen, wie das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Er hat ein Buch geschrieben, das ist selten, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Sein Podcast mit Atze Schröder, der in diesem Podcast auch schon mal zu Gast war, gehört zu den meistgehörten in Deutschland. Und jetzt kommt es, das war mir gar nicht so bewusst. Er macht eine Tour bis März 2026, das ist ganz schön lange. Die Tour heißt Alles perfekt und ist damit in den größten Hallen in Hamburg in der Barclays Arena. Größer geht es nicht. Und heute wollen wir dann mal klären, wer Leon Windscheid eigentlich ist, wie er das geworden ist, was er geworden ist. Und das ist das Interessanteste, finde ich, wie er der Autor eines Buches über Gelassenheit werden konnte, obwohl er von sich selbst sagt, dass er extrem rastlos ist und gern gelassener wäre. Ich freue mich sehr, Leon, dass es heute geklappt hat. Die erste Frage, und die kann man, weil wir das jetzt hier remote aufzeichnen, immer gut stellen. Und ich liebe sie, weil es so die klassische Eingangsfrage von Markus Lanz ist, wenn er mit Richard David Precht, wo erreiche ich dich gerade?
Und der sagt dann, glaube ich, immer in der Kemenate. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich mich umgucke, siehst du hier, dass ich in meinem Arbeitszimmer sitze in Münster, wo ich wohne und seit vielen Jahren meine Wahlheimat habe, nachdem ich in Köln-Ehrenfeld die ersten Jahre des Lebens bestritt und dann in Solingen zur Schule gegangen bin und groß geworden bin. Und jetzt bin ich also in Münster und sitze hier in meinem Arbeitszimmer.
Und das Interessante ist ja, wenn der Richard David Precht immer sagt, er ist in der Kemenate. Ich habe neulich erst festgestellt, dass die Kemenate, man denkt, das ist so ein kleiner Raum, aber an sich war das früher der Raum, wo der Ofen stand, wo der Kamin stand. Und ich frage mich, ob der einen Kamin im Arbeitszimmer hat. Du hast es eben schon erzählt, und ich würde es gern alles mal verstehen, weil das so wirklich verblüffend ist, wie dein Leben eigentlich verlaufen ist. Also das, wir haken vielleicht einmal kurz die Sache, weil das natürlich Leute interessiert, mit Günther Jauch ab. Das war, verbessere mich immer, wenn es Quatsch war, 2015.
Ey, ich kann das selber kaum glauben, das ist jetzt quasi 10 Jahre her.
2015, ja. Und du gewannst diese Million. Ich habe gesagt, davon hast du dir dieses Haus oder Wohnung in Münster unter anderem gekauft?
Genau, also ich war damals in der Promotion und hatte dann im Sommer alle Paper, die ich so schreiben wollte, abgegeben. Dann gibt es so einen Review-Prozess, heißt das. Das heißt, die werden von anderen Forschenden begutachtet und dann zur Veröffentlichung freigegeben oder nicht. Und ich hatte also Zeit. Und dann habe ich gedacht, weil ich immer schon in Münster so Studi-Partys organisiert habe mit meinen liebsten Freunden und mit meinem Bruder auch zum Beispiel. Wir wollten immer schon eine Techno-Party auf einem Boot feiern, weil es hier diesen Kanal gibt mit dem Münster, den Dortmund-Ems-Kanal. Viel Wasser, aber kein einziges Boot mit Party. Und niemand wollte uns sein Boot vermieten. Heute weiß ich warum. Es war dann die Idee, wo kriegen wir jetzt schnell genug Geld her, um dieses Boot zu kaufen? So zumindest ein bisschen die Legende. Und dann war klar, zu Günther Jauch, Wer wird Millionär? Mein lieber Freund Fabian aus Schulzeiten hatte da mal 64.000 Euro gewonnen, als wir gerade so aus der Abi-Zeit raus waren. Und das war dann natürlich so ein bisschen das Ziel. Ey, 64.000 wäre Wahnsinn. Aber 32.000 wäre ja auch schon krass. Und dann stand irgendwann fest, ich komme zum Jauch in diese Show. War tierisch aufgeregt, also es war wirklich Wahnsinn, hatte jetzt aber 3 Monate im Sommer Zeit und ich bin so ein bisschen an der Stelle dann vielleicht auch ehrgeizig und habe dann wirklich 3 Monate lang jeden Tag 10 Stunden, wirklich auch eigentlich 7 Tage die Woche gelernt. Wikipedia-Listen, ehemalige US-Präsidenten, Geografie, Wirtschaft. Ich habe Sachen ausgespart, die mich nicht so interessieren, Sport oder Yellow Press, irgendwelche Königshäuser, da wusste ich, das müssen die Joker machen. Aber ansonsten habe ich mir versucht, alles Wissen auf die Platte zu schaufeln, was man dafür brauchen könnte. Ich habe so Zeitungen rückwärts gelesen, im Sinne von die Schlagzeilen von dem Tag immer rückwärts, die Jahre zurück. Und ja, es hat dann auch an, ich glaube, zweieinhalb Fragen meiner halben bin ich mir nicht ganz sicher geholfen. Da hatte ich Kinocharts gelesen, das hätte ich sonst nicht gewusst. Da hatte ich was über die Elo-Zahl, meine ich, gelesen beim Schachspielen. Und dann hatte ich plötzlich diese Millionenfrage. Und da ging es dann um den Zauberwürfel, falls du es kennst, dieses Ding aus den 80er, 90er, was man so
Natürlich.
dreht mit den Farben, ja. Muss ich dir nicht erklären, wir sind ja beide noch im 1900 geboren. Und da war dann die Frage, aus wie vielen Steinchen der bestand. Und mein Vater ist Mathelehrer und der saß Backstage, weil ich war in drei Sendungen und ich bin dann zwischendurch nach Hause. Und dann hieß es, ja, da kommst du morgen wieder und spielen wir um die Million. Da kannst du dir vorstellen, wie man dann bei seinen Eltern in Solingen, weil das in Köln gedreht wird, im Bett liegt und tierisch aufgeregt ist. Und meine Eltern habe ich gefragt, können die mitkommen? Durften dann mit. Und dann saß der also Backstage und ich wusste, jetzt, wenn du eine Mathefrage nicht gut beantwortest, dann brauchst du nicht mehr nach Hause zu kommen. Wenn du sie nicht spielst, brauchst du sowieso nicht mehr nach Hause zu kommen. Das heißt, es war klar, ich muss es riskieren. Und habe dann am Ende auf 26 gesetzt. Und das war dann richtig. Und dann hatte ich plötzlich, dann kommt dieses Feuerwerk und der Jauch kommt. Ich dachte persönlich immer, das wäre der krasse Moment, wenn man im Fernsehen diese Million gewinnt. Ist es aber nicht, weil in deinem Kopf ist alles Brei. Und du hättest mich fragen können, wie meine Mutter heißt. Ich hätte es nicht gewusst. Viel krasser ist nämlich, dass das relativ schnell vorbei ist. Du kriegst dann so wirklich ein Klemmbrett hingehalten, musst deine IBAN eintragen. Dann sagen die noch, machen Sie nichts falsch, Herr Winscher. Geht um viel Geld, wird in Monaten, werden wir das überweisen. Und dann schminken die den Jauch ab und dich und dann karren die dich raus. Und ratzfatz stehst du vor der Tür auf dem RTL-Parkplatz und alles ist vorbei. Und jetzt sollst du mit dieser Idee klarkommen, Millionär zu sein ohne Millionen, weil die haben ja keine Geldkoffer da, wie man das manchmal im Fernsehen sieht. Und der wirklich krasse Moment ist dann nämlich ein paar Wochen später gewesen, weil ich war wie in Trance. Ich wusste ja auch gar nicht, was macht so ein Millionär den ganzen Tag. Du als führender Journalist weißt das ja vielleicht. Ich wusste es nicht und saß dann in meinem WG-Zimmer in Münster und habe dann irgendwie durch mein Online-Banking gescrollt, weil ich dachte, ich muss mal jetzt bei der Sparkasse Solingen, wo ich mein Konto noch hatte, Ordnung machen. Und dann scrolle ich da durch und dann steht da plötzlich 1.000.000.000,00.
Ruf, hat dann keiner angerufen von
Einer ruft
der.
an, da kommt auch nicht so ein Lottoberater. Günther Jauch steht auch nicht vor der Tür und sagt dir, was du jetzt zu machen hast als Millionär. Er wird es ja wissen. Ich war also ganz allein in diesem WG-Zimmer. Absolut krasser, völlig, völlig absurder Moment, habe meine Mutter angerufen, die für mich immer so der Anker ist, wenn irgendwie man unsicher ist und nicht weiß, wie es im Leben weitergeht, auch jenseits der 30, und habe gesagt, Mama, das Geld ist da. Und meine Mutter sofort, Junge, wo ist die Kohle? Und ich, keine Angst, ist alles sicher auf dem Girokonto bei der Stadtsparkasse. Und meine Mutter, werde ich nie vergessen, sagt, ja, Junge, dann verlier die Karte nicht wieder. Und das war so, wo du wirklich so denkst, ey, krasse vier Zahlen, dein komischer PIN-Code schützt jetzt 1 Million Euro, die plötzlich auf deiner roten Stadtsparkassenkarte ist, wo sonst eigentlich, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro drauf waren. Völlig wahnsinnig. Ja, und damit kam dann alles anders, als es ursprünglich mal gedacht war.
Es gibt übrigens auch eine schöne Szene, ich weiß nicht, ob du den kennst, die Wagner-Brüder, Moritz und
Ja.
Franz Wagner aus der NBA. Da gibt es eine
Mit
ganz
dem.
tolle Doku im ZDF. Und dann gibt
Ja.
es diesen Moment, wo Franz Wagner seine Mutter und seinen Vater anruft, als er einen Vertrag unterschrieben hat bei der Orlando Magic für 5 Jahre. Und dann die Mutter sagt, Franz, wir haben es gerade gelesen. Du kriegst in den nächsten 5 Jahren 225 Millionen Euro. Und dann siehst du in diesen Gesichtern dieses, genau wie du es beschreibst, diese unglaubliche, hä? Und dann fängt er so ein bisschen an zu weinen.
Wahnsinn.
Also Wahnsinn, da wurde so ähnlich ist es ja da auch gewesen. Was ist es so gewesen? Hast du in
Ja,
dem
vielleicht war es noch ein
Fragebogen?
anderer, aber ich fand eher die
Genau.
Szene krass in dieser Doku, wo der Bruder, glaube ich, dann die 7 Millionen bekommt pro Jahr und richtig abgefuckt ist. Wo du denkst, er ist jetzt richtig enttäuscht. Und natürlich, das ist vielleicht auch etwas, was man sich mal klar machen kann in solchen Szenen. Ich hätte es ja vor, das verschiebt sich einfach alles. Das ist so. So absurd und so. Und ich versuche das nämlich, das ein Stück weit, so komisch das jetzt klingt, auszublenden, weil ich halt denke, ja, man kann irgendwie nachvollziehen, auch wenn das völlig absurd klingt, dass so ein Basketballspieler in der Weltspitze halt dann sagt, ich habe da so viel gekämpft und andere kriegen so viel mehr und mit 7 Millionen habe ich jetzt hier eher so einen schlechten Vertrag. Ja, kann man vielleicht sagen, ja, auch wenn das total schräg klingt und abgehoben, der ist halt enttäuscht. Und für mich ist klar, lass es nicht so an dich ran. Also ich habe nie jetzt irgendwie dann einen Tiger an der Leine gebraucht oder eine Rolex oder eine fette Karre, sondern für mich ist das wirklich so, dass ich das im Alltag versuche auszublenden. Ich habe dann von diesem Geld, du hast es angesprochen, ein Häuschen in Münster gekauft, wo ich mit meinen 5 Freunden Männer-WG war, bis vor wenigen Monaten, einfach jahrelang dann entsprechend. Und ehrlich gesagt auch so ein studentisches Leben irgendwie weiterging. ohne jetzt diesen Betrag kleinreden zu wollen, der völlig wahnsinnig ist, der einem viele Freiheiten gibt und das restliche Geld ist in dieses Technoschiff geflossen, was jetzt mittlerweile als MS Günther auf dem Kanal fährt. und seitdem ich da nicht mehr Chef bin, übrigens auch noch viel besser läuft. Und es gehört uns zwar noch und es ist immer noch Herzensprojekt, aber das macht eine ganz tolle Chefin seit einiger Zeit. Und da gibt es auch nicht nur Techno-Partys. Das ist einfach so ein bisschen der wahr gewordene Traum dann aus diesem ganzen Geld. Ja.
Und hat das Ganze überhaupt irgendwas mit deiner Karriere, die danach kam, zu tun?
Also ich hatte, als ich mich dort beworben habe, jetzt darf ich das nicht falsch sagen, aber ich meine, es war so, sonst wäre es kurz danach gewesen, einen Arbeitsvertrag unterschrieben bei einer der größten Unternehmensberatungen, was für mich immer so das tolle Ziel war. Ne?
Bei McKinsey.
Ja, den Schulabschluss, dann das Studium, möglichst alles mit guten Noten ins Ausland gehen, zu Top-Unternehmen für Praktika und so. Ich hatte so, im Rückblick läuft es mir kalt den Rücken runter, so einen ganz klaren Lebensplan. So Punkte im Lebenslauf abhaken, eine Karriereleiter sich schon mal hinstellen, dann versuchen, da schnell hochzukommen und immer so mit dem Gedanken, ja, wenn du das noch schaffst, wenn das erreicht ist, dann wirst du dich mögen, dann wirst du zufrieden sein. Völlig verkannt, dass es so nicht ist, dass es so nicht funktioniert, aber woher willst du das wissen mit Mitte, Anfang 20? Und habe dann dort, als ich diesen Vertrag unterschrieben habe, immer wieder angerufen und gesagt, ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und eigentlich war, glaube ich, in mir drin längst klar, nee, du wirst dieses Boot jetzt starten, du wirst was anderes machen. Ich bin Doppellehrerkind, das heißt, ich bin immer eher mit so einem Beamten- und Sicherheitsmindset aufgewachsen. Vielleicht kam es auch ein Stück weit daher, mich wirklich zu trauen, das zu machen, was mir eigentlich am Herzen liegt, was ich jetzt mache, mich auch selbstständig zu machen, so einen anderen Weg zu gehen. Das hätte ich, glaube ich, nicht getan. Und das habe ich auch bis heute, dass ich Herrn Jauch und diesem Geld dafür am dankbarsten bin, dass es mir den Mut gegeben hat, einen anderen Weg zu gehen. So. Und ich glaube, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Dieses Schiff hat nicht 1 Million gekostet. Wir hätten es auch günstiger bekommen. Natürlich hätten wir nicht diesen Medienrummel und die Taufe mit Herrn Jauch gehabt. Keine Frage, Riesenpluspunkte. Aber spätestens für das, was ich jetzt mache, sich zu trauen, ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu machen, vielleicht auch auf eine Bühnentour zu starten, dafür hätte es dieses Geld nicht gebraucht im Sinne von Finanzspritze, sondern es brauchte es vor allem für meinen Kopf. Und das denke ich manchmal heute zum Glück. Und ja, ich habe nur dieses eine Leben. Ist schwer zu vergleichen, sich zu fragen, wie wäre es sonst gewesen, ist alles hypothetisch. Aber es war auf jeden Fall ein Wendepunkt für mich. Und da bin ich heute noch, dass ich manchmal denke, weck mich auf aus diesem Traum hier. Das ist alles unglaublich schön. Ich bin tierisch dankbar. Mir macht das riesig Freude. Und
aber du hast mal, hast du tatsächlich mal bei McKinsey gearbeitet?
Ja, im Praktikum, war wahrscheinlich Master oder zwischen Bachelor und Master, 7 Wochen lang. Und da war ja auch der Grundstein dafür gelegt, dass ich überhaupt diesen Arbeitsvertrag angeboten bekommen habe. Ne? Das hat gut funktioniert. Ich möchte es auch gar nicht, dass man das nicht falsch versteht, ganz schlecht machen. Ich sehe da viel, viel sehr, sehr kritisch dran, an grundsätzlich an Unternehmensberatung, auch an dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Mhm. Aber das machen immer alle, stänkern rum und nörgeln. Aber am Ende gibt es halt dieses Wirtschaftssystem. Und dort war ich dann Teil davon, habe viel, viel von ganz, ganz tollen auch Köpfen um mich darum lernen dürfen, die unglaublich smart waren, die mir unglaublich viel beigebracht haben. Ich wurde also begrüßt mit der Idee, ja, pass mal auf, Leon, wir erwarten hier von unseren Neuanfängern, dass die 10 Jahre Berufserfahrung überspringen. Und du denkst, hey, wie soll das gehen? Aber das ist halt der Ansatz dort. Und ja, ich habe viel gelernt in der Zeit, auch wenn es nur 7 Wochen waren, habe dann am Ende diesen Offer bekommen, dort anzufangen und nochmal, ich bin sehr, sehr froh, weil alle auch meine Mentorinnen übrigens gesagt haben, lass es sein, viel erfahrenere Frauen als ich, die einfach seit Jahren im Beruf oder in der Wissenschaft waren und habe aber gedacht, es wäre gut. Es wäre nicht gut, weil man dort zum Beispiel, wir haben immer die Überstunden ab nach 0 Uhr aufgeschrieben. Das ist mal so eine Sache, wo man immer gesagt hat, hey Leute, wir dürfen nicht übertreiben, wir dürfen nicht so viel arbeiten, aber das war so der eine Punkt, wo ich glaube, dass das einfach kein guter Lebensweg ist, selbst wenn man in diesen vielen Stunden viel lernt und für sich mitnehmen kann. Und ein anderer ist, das muss ich auch mal ganz klar sagen, es gab jetzt gerade diese Riesennummer mit McKinsey, die irgendwie eine Riesenstrafzahlung machen müssen in den USA, weil sie eins der großen Pharmaunternehmen dort jahrelang so beraten haben, dass Menschen im Prinzip, um es mal runterzubrechen, Schmerzmittel missbrauchen, missbräuchlich einnehmen. Und das sind einfach auch, finde ich, Teile. Das ist jetzt nicht nur auf McKinsey zu schieben, sondern in dem Fall ja, aber grundsätzlich einfach, was dieses Wirtschaftssystem, was Unternehmensberatung, was so Kapitalismus auf die Spitze getrieben, für mich sehr negativ machen. Und das würde ich so jetzt auch nicht mehr wollen. Hätte ich auch damals nicht gewollt, aber es wird einem so bewusster, ne? Man lernt dazu. Mhm. Ich war Mitte 20, das ist jetzt schon ein Alter, wo man, finde ich, Sachen checken kann, und ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich das damals nicht schon besser gecheckt habe.
Was ja interessant ist, dass du nicht Betriebswirtschaftslehre studiert hast, sondern Psychologie, ja. Wobei man sagen muss, das triggert gerade solche Organisationen wie McKinsey, die suchen ja immer so Lebensläufe, die eben anders sind, ne? Also ja. 1,0er Abi, schön, Haken hinter, und dann aber Psychologie. Aber hast du Psychologie schon damals studiert mit der Idee, in die Wirtschaft, in ein Unternehmen gehen zu wollen?
Ja, also okay. Viele, das erlebe ich immer noch, fragen mich dann, ja, bist du denn eigentlich Psychologe? Obwohl sie dann das Psychologiebuch gelesen haben, den Psychologie-Podcast vielleicht gehört haben oder bei der Psychologie-Show waren und haben dann immer die Vorstellung, ja, ein Psychologe sitzt da ja mit freudschem Rauschebart und hat so ein Sofa neben sich in seiner Kemenate, da haben wir sie wieder, und dann liegt dann der Patient drauf und muss irgendwie seine Träume assoziieren. Das ist es ja nicht. Psychologie ist und war schon immer ein total breites Fach, und man hatte bei uns in Münster zum Beispiel auch die Möglichkeit, den Fokus auf Wirtschaftspsychologie zu legen, wo man dann in Unternehmen helfen würde, Mitarbeitende weiterzubilden oder Personalauswahl zu betreiben. Das hat mich alles immer total interessiert, und das war auch eigentlich das, wo ich dachte, das könnte der Weg sein. So, deswegen, dass ich heute Psychologie viel breiter versuche zu transportieren, und das ist auch das, was ich mittlerweile sagen würde, das versuche ich zu machen, Wissenschaft zu vermitteln. Ob es ein Podcast ist, wo ich natürlich Leuten, die eigentlich nichts damit zu tun haben, aber trotzdem versuche zu erzählen, hey, so funktioniert eine Meta-Analyse, also eine Studie, die ganz viele Studienergebnisse zusammenfasst, damit man einen Überblick dafür bekommt, was weiß denn eigentlich gerade die Forschung zu Depressionen, zu Angststörungen, aber auch zu sowas wie der Liebe. Oder wenn ich jetzt im ZDF die Terra-X-Sachen moderiere, das für mich so, dass ich weiß, das ist ein ganz breites Publikum, ne, von bis. Und überall in Deutschland bist du jetzt im Zweifel gerade in einem Wohnzimmer, wo jemand den ganzen Tag über Ölwannen abgeschraubt hat oder bei der Versicherung die Schadensklasse A bis M bearbeitet. Und dem willst du jetzt etwas erzählen über Bindungstypen oder über eine randomisierte Kontrollgruppenstudie, was einfach sperrige Begriffe sind. Aber das ist für mich total die Leidenschaft geworden, zu merken, ey, das funktioniert. Und gerade in einer Zeit, wo so viele schwurbeln, wo so viele unter Aluhüten sich in Verschwörungstheorien reinsteigern, gibt es trotzdem Menschen, und nicht wenige, sondern ich glaube auch eher, dass es mehr werden, die sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock. Und ich brauche auch nicht die einfachen Antworten der Populisten. Ich habe Lust, dass jemand die Quellen offenlegt von dem, was er erzählt, dass jemand Forschende trifft, von denen berichtet und mich mit reinnimmt in diese Welt der Wissenschaft, die ja die ganze Zeit da ist, die aber oft aus diesen Elfenbeintürmen der Unis nicht rauskommt. Und da sehe ich dann den Job von uns, Leuten, die Wissenschaft kommunizieren. Und das ist mittlerweile für mich einfach die ganz große Leidenschaft geworden im Bereich Psychologie. Dem bin ich total treu geblieben. Aber es ist nicht die Wirtschaftspsychologie und schon gar nicht McKinsey geworden, sondern jetzt was ganz anderes.
Was sagt uns das denn, dass du mit dem, was du machst, auf einmal in Hallen bist wie die Barclays Arena? Also das kann ja, du hast es auch in dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, hast du geschrieben auf die Frage, was du immer schon mal sagen wolltest. Leute, vorsichtig, wir machen immer mehr zu psychologischen Problemen. Nicht alles, was einen stört, ist gleich ein Trauma. Hängt das damit zusammen, dass sozusagen das Interesse an Psychologie, aber auch an der Psychologie für einen selber so viel größer geworden ist, dass auf einmal so Themen wie ADHS und posttraumatische Belastungsstörungen und. Warum ist das Interesse so riesengroß an letztlich einem einzelnen Menschen, der über Psychologie spricht?
Das ist mit einer der spannendsten Punkte für mich zurzeit, auch das, was unser Land anbetrifft. Wir haben ein Rekordniveau von Menschen, die sich krankschreiben lassen wegen psychischen Störungen. Wir haben seit 2019, dass sich die Depressionssymptome, die auffällig sind, nicht die Störung selber, sondern die Symptome fast verdoppelt haben, ähnlich bei den Angststörungen. Wir haben 20 Wochen Wartezeit auf Therapieplätze, weil so viele Leute Therapie aufsuchen und das System das gar nicht hergibt. Und da finde ich, muss man schon erstmal fragen, was passiert da gerade? Und eine Losung, die du immer wieder hörst, ist ja, die stellen sich alle an. Das sind jetzt alle Snowflakes, die sind alle so sensibel und die Gen Z sowieso, das sind alles Weicheier geworden. Und wir früher waren ja noch hart wie Kruppstahl und haben gemacht und getan. Und ich glaube, dass das ein großer, großer Trugschluss ist, wobei da auch was drin steckt, was einen wahren Kern hat. Das sage ich gleich was zu. Aber erstmal, grundsätzlich hat sich da was verändert. Grundsätzlich war bestimmt zu der Zeit, als mein Opa so alt war wie ich, das Thema Depression, mentale Gesundheit, überhaupt keins. Da hat keiner darüber geredet. Als meine Eltern jung waren, eine Generation später, wäre sowas wie in Therapie gehen immer noch total verrucht. Und oh, was für ein Loser und was ist das für ein Psycho? Und man dachte an Zwangsjacke und Klapsmühle und Gummizelle. Und jetzt eben mit meiner Generation bricht das auf. Es ist viel weniger Scham da, auch dank Leuten wie einem Felix Lobrecht, einer Nora Tschirner, einem Kurt Krömer, die öffentlich auch als Promis sagen, Thorsten Sträter auch noch einer, ey Leute, das ist normal. Und es sind jedes Jahr in Deutschland Millionen betroffen. Fast ein Drittel, gut ein Viertel der Deutschen erfüllen einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das heißt, das ist kein Randphänomen, sondern ein Massenphänomen und auch ein Massenthema. Und da wünsche ich mir einfach für uns, dass wir da anders mit umgehen, dass gerade auch wir Männer sagen, ey, dieses Therapies für Loser, das muss weg. So. Und gleichzeitig, zudem, wir werden sensibler und zum Glück holen sich Leute, denen es schlecht geht, Hilfe, gehört aber auch, dass das kippen kann. Und dass dann plötzlich, und das sage ich den Leuten auch ganz, ganz klar auf der Bühne, alles belastend ist und alles psychologisiert wird und man das Gefühl bekommt, ey Leute, dass mal eine Zeit herausfordernd ist und dass man auch mal über heiße Kohlen geht und überhaupt erstmal eine Hornhaut unter den Füßen braucht und vielleicht auch mal stressige Phasen im Leben braucht, um zu lernen, wie gehe ich mit Herausforderungen um, wie will ich durch dieses Leben gehen, das gehört dazu und das ist wichtig. Und das Interessante ist jetzt, wenn die Leute bei mir in der Show sind, zum Beispiel, ich denen am Anfang der zweiten Hälfte sage an dem Abend, wenn jemand leidet, wenn du das Gefühl hast, ich komme mit meiner normalen Strategie nicht raus, lass es abchecken. Es ist total schwierig für dich als Laie, das zu prüfen. Dafür gibt's tolles Instrument, die psychotherapeutische Sprechstunde. Da kommt man übrigens auch relativ leicht an einen Termin. Und da sitzt dir ein Profi gegenüber. Der macht das seit Jahren. Der hat ganz viel Erfahrung und der wird dir sagen können, ist was? Oder vielleicht auch, ist es nichts und du brauchst keine Hilfe. Und das ist der erste Punkt, wo die Leute schon am Start sind. Und wenn ich ihnen dann aber noch sage, und trotzdem ist nicht alles ein Trigger und nicht jeder Chef, der dich nervt, hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und nicht jede Beziehung ist toxisch. Und es haben übrigens auch nicht alle ADHS im Erwachsenenalter, nur weil da jetzt auf TikTok jemand in 15 Sekunden im Reel erklärt hat, was die 5 Hauptsymptome sein sollen. Dann merkst du, dass das vielen Leuten so geht, dass sie das fühlen, dann gibt's immer Riesenapplaus und das beruhigt mich, weil ich das Gefühl habe, schön, dass es diese Debatte jetzt endlich gibt, dass wir da auch kritisch drauf gucken müssen.
Aber kommen Sie in deine Show, um einmal dann doch abzuchecken, ob Sie vielleicht ein Problem haben?
Nein. Nein,
sondern sie kommen, Sie kommen, genau.
Deswegen kommen also sie? Das, was ich mache, ist, und es ist auch so angekündigt und auch allen, die zum Beispiel in der ZDF Mediathek meine letzte Tour sich angeguckt haben, bewusst, es ist ein Abend, der eine Show ist. Das heißt, nochmal, die Person, die 8 Stunden Ölwanne abgeschraubt hat, ich sage immer am Anfang, ich will, dass wir heute Abend zusammen eine gute Zeit haben. Ich will, dass wir lachen. Ich mag es total, wenn wir auch nachdenken, wenn Impulse kommen. Also es ist oft auch ganz ruhig, wenn ich was erzähle. Das mag ich gerne, weil du es so knistern spürst und dass du wirklich das Gefühl hast, da nehmen Leute gerade neue Gedanken für sich mit und werden nachher hoffentlich sagen, warum hat mir das noch keiner vorher gesagt. Aber das ist keine Gruppentherapie. Ich bin ja auch kein ausgebildeter Therapeut, sondern Psychologe. Das wäre ja nochmal ein anderer Berufsschritt. Und es ist auch nicht der Anspruch, kann es auch gar nicht sein, sondern ich habe viele lustige Sachen da drin. Ich mache Live-Experimente mit den Leuten. Es macht richtig Bock, da hinzukommen. Und das möchte ich, dass das vermittelt wird. Und gleichzeitig gehören solche ernsteren Themen, wie wir sie gerade besprochen haben, für mich trotzdem auch dazu, weil sie einem ja was mitgeben, weil man anfängt, kritisch drüber nachzudenken. Und das ist dann eigentlich so die schöne Kombi, die das für mich ausmacht, aber eben auf keinen Fall der Therapieanspruch oder wir sitzen da jetzt alle in der Selbsthilfegruppe mit 5000 Leuten der Barclays Arena und weinen irgendwie. Im Gegenteil.
Aber staunst du nicht selber darüber, dass das in so einem großen Kreis funktioniert? Also so ein intimes Thema, über das, du hast ja zu Recht gesagt, viele Leute, gerade ältere Leute, oft nicht sprechen mögen, dass das in so großen Kreisen funktioniert? Weil ich könnte mir vorstellen, ich war noch nie da.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn du mal kommen würdest.
Ja, ich komme, genau, haben sich dann die ganzen Fragen erledigt. Aber es ist ja so, dass man so denkt, warum ist der jetzt hier, warum ist der, ich weiß es nicht, aber mit 5.000, 6.000, 7.000, ja, weiß ich wie viele Leuten, ist es natürlich über auch so ernste Themen zu sprechen. Und das habe ich mir ja angeguckt, also du bist auch ein Entertainer, aber du bist jetzt ja nicht der Mario Barth der Psychologie.
Nee, gar nicht.
Gar nicht, wie funktioniert das?
Ich glaube, dass es da auch davon lebt, dass es einfach Bock macht, diese Show zu gucken. Und ich frage ja auch oft mal, wer war denn schon mal da? Und dann höre ich halt, die Leute waren schon da. Und manchmal sagen, ich stehe dann meistens nachher bei den Shows auch an so einem Büchertisch und rede noch mit den Leuten. Und dann sagen die mir, ja, ich bin jetzt zum dritten Mal da. Und ich habe jetzt bei der allerersten Tour in Hamburg, zum Beispiel in Schmitz-Tivoli, ne, auf der Reeperbahn, wie viele Leute passen da rein? 80, 90 Leute?
Ja, das meine ich ja, das sind auch mal, das waren viel weniger am Anfang, natürlich.
Das ist nicht lange her. Genau. Und dann wurde das schnell größer, dann war ich in der Friedrich-Ebert-Halle, heißt die, glaube ich, ein bisschen außerhalb bei euch in der Stadt.
Harburg, genau, im Süden der Stadt.
Dann war ich in der Leisthalle, wunderschöne Location, da passen dann, weiß nicht, 1200, 1300 rein, das war immer sofort ausverkauft, dann haben wir da Zusatzshows gemacht, noch und nöcher. Und jetzt ist es halt die Barclays-Arena, sodass ich eher sagen würde, ey, im Laufe der Jahre, ich mache es ja jetzt schon eine gewisse Zeit, hat es halt immer mehr Leuten gefallen, spricht sich dann vielleicht rum. Und so würde ich das auch ein Stück weit erklären, mal unabhängig davon, dass sich zum Glück viele Leute für Psychologie interessieren. So dass ich einfach sagen würde, hey, es ist vielleicht auch einfach ein schöner Abend und man nimmt was für sich mit. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass Leute da hinkommen. Sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz, ganz selbstbewusst, weil diese Show und diese Live-Sachen für mich einfach das auch allergrößte sind. Jetzt zum Beispiel wie die neue Tour habe ich fast 2 Jahre, würde ich sagen, recherchiert, gesammelt, mit den großen Köpfen aus der Forschung gesprochen, mir Meta-Analysen und Studien angeguckt und das alles zusammengetragen. Dann machen wir Testshows, Previews, also mein Team und ich, wir fahren dann rum, Leo, Marius, ich, so sind das Kernteam in so einem kleinen Bulli und dann haben wir in kleineren Städten einfach das mal vorgeführt und dann merkst du, da muss noch was ändern, da fehlt noch was, damit die Dramaturgie funktioniert, damit da ein Lacher kommt, weil es jetzt länger was Ernstes war, da braucht es nochmal ein Live-Experiment mit der ganzen Halle und dann entsteht einfach was als Prozess, wo ich dann jetzt mittlerweile sage, nach den 11 Shows, okay, damit könnte ich jetzt in die großen Hallen gehen, das Ding steht. Und das ist dann für mich einfach auch so ein bisschen, dass ich denke, ja, vielleicht waren beim ersten, keine Ahnung, Konzert von irgendeinem Künstler auch noch nicht so viele und dann im Laufe der Zeit haben sie halt gemerkt, mag ich, gefällt mir, gehe ich wieder hin. Und dann werden es mehr.
Warum heißt die Tour Alles perfekt in einer Zeit, in der die Menschen das Gefühl haben, es ist eigentlich gar nichts perfekt?
Es ist vielleicht gar nichts mehr, wobei, soweit würde ich gar nicht gehen. Ich mag immer dieses.
Oder es ist, vieles
nicht perfekt.
Es ist nicht perfekt, genau.
Es fühle ich ja auch. Es ist Krieg, es ist Katastrophe, es ist Klimawandel und all das, was man so mit sich rumschleppt. Als ich meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, Mutter, ich weiß jetzt den Titel von der neuen Tour, Alles perfekt, da war die sofort, ja, es passt ja. Und es passt deswegen für mich so, weil ich selber das Gefühl habe, ey, es ist zu viel. Für mich ist gar nicht so sehr, dass alles apokalyptisch ist, sondern ich merke, es ist zu viel Trump, zu viel Botox, zu viel Cyber Monday, Travel Tuesday, Black Friday, zu viel Dubai-Schokolade, zu viel 10.000 Schritte zählen, um die Dubai-Schokolade wieder loszuwerden. Das prasselt alles auf uns ein. Und für mich war immer so, was ich am Anfang auch beschrieben habe, wenn du das noch schaffst, wenn du die 2 Kilo abnimmst, wenn du das Projekt fertig hast, wenn du den Punkt in deinem Lebenslauf abhakst, und das haben, glaube ich, ganz viele von uns, dann wirst du dich mögen, dann bist du angekommen, dann entsteht vielleicht so eine Zufriedenheit. Und ich merkte, das kommt nicht. Im Gegenteil, je öfter oder je mehr da funktioniert hat, desto öfter wurde ich nachts um 4 Uhr wach, war oft gerade so, wenn der Urlaub anfing, ne? Am Anfang, vielleicht kennst du es auch, dann lässt so der Stress ein bisschen nach und du wirst krank. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht das anders? Wie kann ich in einer Zeit, die unglaublich viel verlangt, wo auch viel düster ist, wie du sagst, wo aber auch einfach ganz, ganz viel auf uns einprasselt, wo der Druck einfach hoch ist, wie kann ich es da schaffen, mir Ziele zu setzen? Weil ich kein Freund davon bin, jetzt zu sagen, wir müssen alle im Schneidersitz in der Ecke sitzen und sagen, selbstverliebt, mag dich so, wie du bist, nimm einen Gang raus. Ich glaube, das ist es nicht. Menschen wollen sich entwickeln, Menschen wollen vorwärts kommen. Also wie kann ich es schaffen, mir Ziele zu setzen, ohne mich kaputt zu machen? Wie kann ich mich weiterentwickeln, ohne mich aus den Augen zu verlieren? Und wie kann ich, und das ist so die größere Frage an dem Abend, am Ende sagen, es war ein gutes Leben, nicht perfekt, aber gut. Und das ist im Prinzip die Idee von diesem Titel und von dem Abend. Und ich habe Antworten dabei, ich habe auch Fragen dabei. Also es geht mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, ich hab der Weisheit letzter Schluss da für mich gefunden, sondern an vielen Stellen ist es ja auch, wenn man einen neuen Gedanken mitnimmt und denkt, da kaue ich mal drauf rum, dass das auch schon was mit einem macht.
Du hast es eben gesagt, dass unsere Eltern, Omas und Opas sowieso an das ganze Thema Psychologie oder dass es da Probleme gibt, dass man sich dabei helfen lassen kann, nicht ran wollen so richtig. Allerdings war auch mein Eindruck, dass die so mit den Zielen im Leben gar nicht so ein Problem hatten wie jetzt jüngere Generationen. Und ich würde gerne da eine Einschätzung zu haben, weil ich stelle so fest, wenn jetzt jüngere Kollegen zu uns kommen, ich ganz oft die Diskussion habe, dass die nicht so richtig wissen, so richtig eigentlich könnte, wie du es eben schreibst, man könnte das machen, aber man könnte auch dies machen und man könnte auch jenes machen und man könnte und dann völlig verunsichert werden. Fragte ich eine Kollegin, gibt es eigentlich eine Sache, die dir richtig Spaß macht? Und dann guckte sie mich an und sagt, es ist so schlimm, ich weiß es nicht.
Ja.
Wie ist das zu erklären? Diese jungen Leute werden auch bei dir auf der Suche, deshalb ist ja wahrscheinlich auch das Interesse an Ratgeberliteratur so groß, an Romanen, die getarnte Ratgeberliteratur sind, so groß. Was ist da passiert?
Ich denke da sofort an meinen Opa, weil der ist als 16-Jähriger ist er eingezogen worden, ist in den Krieg gezogen, Zweiten Weltkrieg, ne, was ja auch so unvorstellbar lange jetzt einem weg vorkommt, hat eine Kugel in den Kopf bekommen, hat seinen Bruder verloren, hat dann später als Erwachsener einfach beim Finanzamt gearbeitet. So, und da hat er irgendwie Grundstücke bewertet für Firmen, wenn es darum ging, was jetzt die Bilanzsumme oder sowas ist, keine Ahnung. Wenn du den jetzt gefragt hättest, sag mal, Opa, Work-Life-Balance und ist dein Job eigentlich deine große Passion, wie Steve Jobs uns das alle auf der Bühne zugerufen hat bei irgendeiner Harvard-Abschlussrede oder sowas, ich glaube, der hätte uns beide angeguckt, als hätten wir nicht mehr alle Latten im Zaun. Und bei dem stand immer über dem Kamin so ein kleines Schild. Und die waren, weiß Gott, nicht reich, meine Großeltern. Lebe immer First Class, sonst tun's deine Erben. Und der hätte gesagt, ich gehe gern wandern mit der Oma auf Mallorca. So, und das war mein Opa. Und ich glaube, alle diese Sachen, die jetzt heute diskutiert werden, die haben auch wieder zwei Seiten. Das ist toll, wenn ich mich frage, was will ich eigentlich beruflich machen? Wo kann ich mich verwirklichen? Das ist auch klasse, sich mal zu fragen, was macht mir eigentlich richtig Spaß im Leben? Was macht mir richtig Freude? Aber es gibt auch hier wieder ein zu viel. Wenn ich alles hinterfrage, wenn ich die ganze Zeit jeden Morgen aufstehe und denke, oh, ist denn heute meine Work-Life-Balance wieder wirklich richtig gut ausgeglichen? Oder ist das jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel Work und zu wenig Life? Dann komme ich ins Hadern. Dann bin ich die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, zu hinterfragen, mich selber auch zu hinterfragen. Für mich ist oft so das Bild, was ich übrigens auch von mir kenne, aber ich kenne es auch von vielen, vielen Freundinnen und Freunden um mich herum, die zum Teil auch noch mal ein paar Jährchen jünger sind. Du sitzt in einem Gefängnis aus offenen Türen. Da sind so viele Möglichkeiten und es wird dir auch suggeriert, du hast so viele Möglichkeiten. Ne? The sky's the limit. Ja, das war mal. Jetzt ist Feierabend. So, für mich ist, wenn ich das auf so eine größere Ebene hebe, manchmal auch der Gedanke, Gott ist tot, hat schon Nietzsche gesagt. Und jetzt für uns ist alles durch Wissenschaft, durch Naturwissenschaft erklärbar. Keiner von uns glaubt mehr, wenn es jetzt irgendwie donnert, dass das irgendwie der Thor ist, der die Blitze runterschleudert. Das heißt aber auch, und jetzt übertrage ich es mal voll auf diese Instagram-Social-Media-Welt, du kriegst überall hingehalten, ja, du kannst alles werden und jeder ist besonders und jeder kann einzigartig sein, mach's doch nur richtig, dann wirst du Influencer. Da drehe ich manchmal ein bisschen, zumindest in meiner stillen Kemenate hier durch und denke, normal sein, Durchschnitt sein, das war lange Zeit völlig okay. Und das war so, dass du das Gefühl hattest, du gehst einem Leben nach und bist gar nicht die ganze Zeit damit beschäftigt zu fragen, wie geht's noch besser, was kann ich noch rausholen, wo kann es noch mehr Spaß machen, wo kann Arbeit jetzt die wahnsinnige Leidenschaft und die Selbsterfüllung und das Startup und mich reich machen und bloß aber nicht zu viel sein. Da appelliere ich auch an uns alle, wir können viel auf die Welt schieben, die uns Druck macht, aber wir können auch bei uns selber mal anfangen und fragen, ja, wo übertreibe ich es vielleicht auch mit meinen Vorstellungen, mit meinen Ansprüchen, gerade auch ans Leben. Wenn du denkst, das muss hier die ganze Zeit Freizeitpark und Heititai sein, wird es Momente geben, wo du nur enttäuscht werden kannst. Und da glaube ich, manchmal könnte man sich selber ein bisschen Druck nehmen.
Wie ist es denn bei dir selber, ne? Wenn man sich anguckt, ne, du hast gesagt, Schmitz-Tivoli in Hamburg, 80, 100 Leute, plötzlich Tausende in der Barclays Arena. Dieses Gefühl, es geht immer weiter, es geht immer noch einer mehr, ich kann noch mehr schaffen. Ich habe neulich mit einem ehemaligen Tennisprofi gesprochen, der sagte, als er aus dem Tennis ausgeschieden ist, hat er versucht, Sport, noch anderen Sport zu machen und ist dann in einem Marathon gelaufen, also im Halbmarathon. Und er sagte, das Problem war, ich bin Neunter geworden und ich war zutiefst unzufrieden, weil ich wollte natürlich Erster werden und ich wollte nicht, dass jemand noch über mir, also ist dieses, also wenn jemand so erfolgreich ist wie du, da muss es ja irgendwas geben, was ihn antreibt, das kommt ja nicht von selbst, ne? Also ist da auch, spürst du für dich selber so ein Druck, sozusagen, es muss immer mehr, immer größer und bist du dann auch enttäuscht, wenn dann plötzlich mal, keine Ahnung, eine Halle nicht ausverkauft ist oder wenn, wir sprechen gleich noch drüber, wenn ein Buch dann vielleicht nicht Spiegel Bestseller Nummer 1 ist?
Also, enttäuscht wäre ja jetzt, dass man sich, also es steckt ja so ein bisschen auch in diesem Wort drin, dass man sich vorher selber getäuscht hätte und gedacht hätte, das klappt alles und das ist ja so und dann ist man jetzt enttäuscht, die Täuschung los, wenn es dann anders kommt. Das ist bei mir eher andersrum. Es ist eher so, dass ich da sitze und es unglaublich finde, dass dann diese Tourneeveranstalter, mit denen man so eine Tour auch plant, ne, die da ja auch voll in dieses finanzielle Risiko gehen, so eine Barclays Arena, kann man sich ja vorstellen, was sowas kostet, das einen Tag zu mieten und da die Bühne reinzubauen und die Scheinwerfer und die Mikrofone und alles ist ja nicht da, ist ja eigentlich leer. Dass das für mich eher so ist, ich denke manchmal andersrum, das ist ja absurd, das muss doch die Täuschung sein, dass das überhaupt funktioniert. Insofern glaube ich nicht, dass ich enttäuscht wäre, wenn das dann nicht so wäre, sondern eher denken würde, jo, und auf den Moment habe ich eigentlich immer gewartet. Und trotzdem sprichst du ja einen wichtigen Punkt an, dieses höher, schneller, weiter, der Mensch zieht nach, gewöhnt sich daran, und hat auch so ein Bias im Kopf, sich immer vorzustellen, wie es noch besser sein könnte. Dem kann man aber auch bewusst was entgegenhalten. Und das versuche ich ein Stück weit. Also für mich ist eigentlich immer eher so, dass ich sage, ich habe letztens mit Atze darüber gesprochen, dass ich so meinte, ja, und vielleicht wäre es ja aber auch okay zu sagen, hey, ich freue mich total, das tue ich auch wirklich, wenn da 500.000 Leute oder sowas kommen, in einer viel kleineren Location, wo dann halt eben nicht 8.000 reinpassen. Und vielleicht wäre das auch einfach doch ein schönes Ziel so als Karriere, wenn man sagt, ey, ich mache pro Jahr eine gewisse Zahl von diesen Shows in solchen überschaubar großen Kulturstätten überall in Deutschland. Da meint er, ja, kannst du machen, aber vielleicht noch nicht. Weißt du, jetzt kannst du doch noch Vollgas geben und machen und tun. Und da finde ich, ist auch was dran, so ein bisschen dieses Sturm und Drang. Jetzt probiert man halt aus und guckt, wo sind denn Grenzen, wo ist mein Sky is the limit und höher geht nicht. Das auszuprobieren macht mir total Freude. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr in der Köln Arena gespielt. Das war dann bis dahin meine größte Show. Und
wie viele Leute waren da?
Weiß ich nicht, ein paar viele Tausende, die kannst du theoretisch mit 15.000 Leuten spielen, das machen wir nicht, wir machen so eine, das heißt sich Theatervariante, um die 5.000, also es war dann auch in diesem Version, wie wir es haben wollten, ausverkauft und dann gehst du da raus und dann bricht sich das da Bahn und es gibt diesen riesen Applaus und du stehst da als Einzelperson auf der Bühne. Ich saß danach im Hotel in Köln, aber dann wurde mir so klar, ey, was hier gerade irgendwie passiert ist und ich war wieder so wach geworden und mit beiden Füßen da auf diesem Hotelteppich angekommen. Und habe das gecheckt und ich versuche mir das nicht zu sehr, mich dahin zu treiben, dass es eine Enttäuschung wäre, wenn es dann mal wieder in Köln eine kleinere Location wäre, sondern im Gegenteil zu sagen, boah, das ist unglaublich geil, was ich da machen kann, das freut mich riesig und wenn wir in Köln im E-Werk auftreten, wo glaube ich 1.500 Leute oder sowas reinpassen, ist das auch total geil.
So. Ich hatte neulich in diesem Podcast Stefan Schäfer, das ist der Autor eines der großen Bücher dieses Jahres, 25 letzte Sommer.
Ja, RTL-Manager war der, ne?
Der war früher RTL-Manager, genau. Und dann habe ich ihn gefragt, dieses Buch hat sich jetzt über 200.000 Mal verkauft, die Rechte irgendwie in 10, 15 Länder, also ein Mega-Erfolg. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn es kein Erfolg, also wenn du nur 1.000 oder 10.000 Bücher verkauft hättest, dann hat er gesagt, dann hätte ich damit aufgehört.
Ach, was ich damit ein zweites schreiben.
Naja, er schreibt, hätte das nicht gemacht, dann schreibt er ein zweites. Aber die Frage ist, wenn das, was du machst, was dir offensichtlich Spaß bringt, wenn du damit nicht so viele Menschen erreichen würdest, würdest du es trotzdem machen?
Das, was ich da mache, von Podcast über die Bühnenshow, über die Sendungen fürs ZDF, das ist ja auch viel, viel, viel Arbeit und diese Arbeit rechtfertigt sich für mich immer auch ein Stück weit dadurch, dass ich halt denke, ey, es erreicht Leute, die sonst nichts damit zu tun hätten. Mir hat zum Beispiel vor kurzem ein Manager geschrieben, Ralf, ich darf das sagen, weil er mir das dazu geschrieben hat, der beschrieben hat, dass er sich nach vielen, vielen Jahren dann getraut hätte, sich vor seine Firma zu stellen und denen zu sagen, Leute, ich habe länger schon psychische Probleme und ich hole mir jetzt Hilfe. Und er meinte, das wäre so ein befreiender Moment gewesen und die hätten da so toll reagiert und er hätte sich das auch getraut, weil er das bei uns im Podcast gehört hätte, dass man sich das trauen darf. Und das sind dann Momente, da werde ich so ein Stück weit auch rührselig, ohne das jetzt zu kitschig zu meinen, wo ich halt das Gefühl habe, boah krass, du kannst mit dieser Arbeit wirklich was bewegen, weil sie viele Leute erreicht, weil sie Leute erreicht, die mit Psychologie, mit der Frage, ey, was heißt das eigentlich, eine Therapie aufzusuchen, darf ich das, wieso machen da viele Leute immer noch so einen Bogen drum, nichts am Hut hätten. Und das treibt mich zum Beispiel total an, diese Vorstellung, dass dann so eine Sendung wie im ZDF, jetzt hatte ich im Sommer so eine Reihe, die haben dann 3,5 Millionen Menschen geguckt an so einem Sonntagabend und denkst, Wahnsinn, all denen konntest du jetzt vielleicht was mitgeben. Und das ist natürlich etwas, wo man sich denkt, dafür gehe ich einen Extrameter, dafür strenge ich mich besonders an. Wenn du jetzt sagen würdest, ey Leon, schade, deine ZDF-Sendungen haben gestern, hat niemand geguckt oder die haben 1.000 Leute geguckt, wo 3,5 Millionen erwartet waren, dann so finde ich, sollte man sich schon hinterfragen, wer etwas macht, was für andere ist im Sinne von Content, Inhalte schaffen, der finde ich hat auch eine, kann sich und darf sich auch fragen, ey, erreicht das auch Leute und erreicht das viele Leute. Und so weiß ich jetzt nicht, ob ich es nicht machen würde, wenn es weniger wären, würde ich es auf jeden Fall weitermachen. Wenn es jetzt gar keiner hören wollte, würde ich schon sagen, immer, dann mache ich was anderes.
Das du musst nochmal erzählen, wahrscheinlich hast du das schon oft erzählt, wie bist du eigentlich mit Atze Schröder zusammengekommen? Weil die Kombi ist ja, auf den ersten Blick denkt man, was haben die beiden miteinander zu tun?
Ja, vor allem, weil ich ja als Doppellehrerkind einer bin, wo als die Idee aufkam, ich könnte hier mit Atze Schröder einen Podcast machen. Meine Eltern sofort, stand im Raum, dass ich standesrechtlich enterbt werde, weil man bei Atze Schröder natürlich an den enge Jeans, Poll-Shirt und irgendwie diesen Cowboy-Stiefel-Look denkt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass da kam die Idee her, gemeinsames Management gesagt hat, ey, wollt ihr nicht mal eine Testfolge machen? Wollt ihr euch nicht kennenlernen? Wir haben uns dann in Köln getroffen zum Frühstücken und er sagt immer, er hätte das Gefühl gehabt, dass ich noch so ein bisschen dachte, wer ist er denn im Prinzip, man halt diese RTL-Figur vor Augen hat und er von mir dachte, wer ist er denn, was für ein nerdiger Psychotyp da irgendwie. Aber wir uns eigentlich relativ schnell mochten und so war das auch. Und dann ist dieser Podcast Betreutes Fühlen entstanden, wo man ja auch klar sagen muss, dass ich nicht mit dem Atze Schröder von RTL spreche, wenn man so möchte, den wir alle noch aus dem Kiosk kennen, sondern mit dem Mann dahinter, den du hier wahrscheinlich dann auch kennengelernt hast.
Man ahnte das, aber der eben, er war in zwei Podcasts von uns und der ein ganz anderer Mensch ist als der Typ mit der Perücke und dieser komischen, was heißt komischen, mit dieser Brille. Ja, schöne Grüße an der Stelle, würde Markus Lanz jetzt sagen. Kann es sein, oder habe ich jetzt da falsch recherchiert, kann es sein, dass du seit dem Buch, das Besser-Fühlen-Buch, gar kein neues geschrieben hast, oder
wir haben noch ein Workbook zu diesem Buch gemacht.
Richtig, genau, das habe ich gesehen, enthält, genau. Aber es gibt sonst kein.
Genau, das hat zwei einfache Gründe. Also Rowohlt Rufgefühl.
Findet das wahrscheinlich nicht so lustig, ne?
Ja, genau. Liebe Grüße an der Stelle an Johanna, die da meine Ansprechpartnerin, ich weiß nicht, ob das Verlegerin heißt, aber die ist da für mich bei den Sachbüchern zuständig. Dieses Buch, das war ja auch nicht geplant, sagen wir es mal so. Ich habe das geschrieben, vor allem auch in der Corona-Zeit, weil ich auch da die Möglichkeit überhaupt erstmal hatte, weil viel nicht stattfand, was sonst mit Reisen und Tour und hast nicht gesehen, belegt gewesen wäre. Und es brannte mir schon ganz, ganz lange unter den Nägeln. Und dieses Buch hat 10 große Kapitel, wo es um 10 große Gefühle geht, von Angst über Leidenschaft, Wut, Traurigkeit und so weiter, bis am Ende das letzte Kapitel die Zufriedenheit, die Gelassenheit ist. Und das brauchte unglaublich viel Recherche. Und ich habe dafür mit so vielen Forschenden gesprochen, so viele Studien mir angeguckt, so viel Zusatzmaterial gesammelt, bis dann am Ende diese Kapitel quasi so diese Rotweinreduktion waren, dass in meinem Umfeld, jetzt nehme ich wieder meine Mutter, aber es gibt auch noch andere, immer noch alle Alarmglocken schrillen, wenn ich sage, eigentlich juckt es mir wieder in den Fingern, ich will wieder schreiben, ich möchte wieder so tief in so ein Thema eintauchen, weil die sagen, du weißt aber schon noch, das war auch ein ganz schöner Ritt und bis ein paar Wochen, bevor ich es abgegeben habe, habe ich noch überlegt zu sagen, komm, ich zahle den Vorschuss zurück, Rowohlt, ich krieg's nicht hin, ich kann nicht schreiben, ich lasse das alles sein.
Am Ende hat deine Mutter dich davon abgebracht, sagst du, ne? Also ja. Du wolltest tatsächlich kurz, du warst kurz davor an zum Hörer zu greifen und sagen, vergesst es.
Ja, und die hat dann gesagt, nee, greif zum Hörer, ruf sie an und sag, du brauchst eine Verlängerung bei der Deadline, wo in meinem Streberkopf klar war, das kann ja gar nicht sein, das wird es nicht geben. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass das andere Autoren und Autoren wohl permanent machen. Und dann habe ich es zu Ende geschrieben, habe es abgegeben und dann ist es jetzt, glaube ich, seit, keine Ahnung, 200 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste, was unvorstellbar ist, überhaupt, dass so viele Bücher noch verkauft werden in einer Zeit, wo eigentlich kaum noch Leute Bücher kaufen, auch unvorstellbar. Es ist ein Riesenerfolg geworden, wo ich manchmal denke, vielleicht war auch das wieder dieses Überfühlen reden. Ein Mann, der Überfühlen redet, das Ganze wissenschaftlich und nicht mit irgendwelchen Coaching- oder Chakrasprüchen zur rechten Zeit am rechten Ort. Und deswegen ist es gerade so für mich, dass ich weiß, wenn ich wieder ein Buch schreibe, will ich wirklich tief eintauchen. Ich habe jetzt zu der neuen Tour, Alles perfekt wäre ja auch ein guter Titel, wobei ich mir den Buchtitel noch ein bisschen anders vorstelle, habe ich auch schon mit Johanna so gesprochen. So viel sei verraten, dass ich da gerne wieder was schreiben würde, aber das braucht Zeit. Und wenn du mich eben ja gefragt hattest, wie kriege ich das eigentlich unter einen Hut, wie gehe ich da mit mir selber um, vielleicht auch mit so einer Rastlosigkeit, dann gehört für mich schon dazu, mittlerweile klar zu haben, mache weniger und mache es tiefer, als dass man viel macht und schnell. Und das heißt jetzt für mich gerade, die Tour mache ich und ich mache den Podcast mit Atze und ich mache die ZDF-Sachen und das ist mehr als genug und das Buch muss dann kommen, wenn mal wieder Zeit dafür ist.
Das ist jetzt so ein Tipp für alle die, weil die Frage, wie will man gelassener wird, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man sich den Tag nicht voll ballert mit irgendwelchen Dingen, sondern wie wird man auch insofern gelassener, dass man nicht denkt, ach, ich wäre gern so erfolgreich wie der Leon. Ach, ich würde auch gern mal eine Million bei Günther Jauch gewinnen. Ach, ich würde auch gern mal Spiegel-Bestseller Nummer 1 werden. Mein Patenkind sagt immer so nett, das Problem fängt damit an, der ist so 17, fängt damit an, wenn man sich mit anderen vergleicht, weil es gibt immer einen, der besser ist und so. So, aber wie wird man gelassener? Wie wird man auch im Zweifel dann weniger neidisch? Weil ich glaube, da ist viel so, dass man sich teilweise, erlebe ich das auch in diesem Podcast, wo ja viele erfolgreiche Menschen sind, die sich am Ende aber nicht so richtig über ihren Erfolg freuen können, weil sie sagen, aber der oder der oder der ist ja noch erfolgreicher, noch reicher, noch bekannter als ich.
Also ich kann mich richtig freuen, aufrichtig, ehrlich, immer wieder und auch eine sehr große Dankbarkeit dafür empfinden, vor allem auch dem Schicksal gegenüber. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber wenn ich an irgendwie sowas glauben würde, jetzt wie Zufälle oder Fügungen, dann hätte ich das Gefühl, oh mein Gott, da hat es das aber doch wirklich gut mit mir gemeint. Übrigens ab Tag 1 als Lehrerkind geboren zu werden, heißt das ein Beamtengehalt da. Wir waren nicht reich, aber man hat halt einfach keine Sorgen. In Deutschland geboren worden zu sein als weißer, heterosexueller Cis-Mann hat einfach unfassbar viele Privilegien. Dessen bin ich mir total bewusst und darf auch sehr, sehr dankbar für. So, und trotzdem, wenn du jetzt fragst, wie kann man dann vielleicht sich raus, ein Stückchen zumindest raus aus dieser Mühle des ewigen Vergleichs, es geht doch noch mehr, es geht doch noch höher, was ich auch kenne, wie kann man sich da rausbewegen? Ich mache das bei der neuen Show jetzt als einen der ersten Punkte auf, wo es mir darum geht, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Und da erzähle ich von einer Studie von amerikanischen Forschenden, die haben Folgendes gemacht, das kannst du mitmachen, kann jeder für sich machen. Die Studie beginnt mit einer ganz einfachen Frage. Was in deinem Leben könnte anders sein? Was könnte anders sein? Und dann sollen die Versuchspersonen das quasi benennen. Und die machen das in USA, in Polen und in China. Also in sehr verschiedenen Kulturen, auch mit hunderten Leuten jeweils. Und jetzt nennen die Menschen sowas wie, ja, mein Handy-Akku könnte anders sein, meine Haustiere könnten anders sein, meine Beziehungen, mein Finanzstatus und so weiter. Und da hätte jeder jetzt ja seine Liste, ne? Meine Gesundheit, mein Körper, alles, was man da so aufzählt. Und die entscheidende Frage ist aber die zweite. Wie könnten denn dann diese Dinge anders sein? Und dann zählen die Leute wieder auf. Ja, mein Handy-Akku, der könnte länger halten. Überhaupt, mein Handy könnte noch eine bessere Kamera haben. Ich habe da letztens gesehen, da hat einer eine noch bessere. Oder meine Liebesbeziehung, ja, die ist zwar okay, aber wir könnten wieder mehr Sex haben oder könnte mehr Leidenschaft sein. Meine Gesundheit, ja, ich bin zwar grundsätzlich gesund, aber ich könnte noch fitter sein und schlanker. Und das Interessante ist, mir fiel das erst gar nicht auf, weil ich es genauso jeden dieser Punkte eigentlich nachvollziehen konnte, bis die Forschenden sagen, guck mal, wir haben die Leute von -3 bis +3 gefragt. -3 für viel schlechter, +3 für viel besser. Alle Punkte, die wir hier abfragen, sind im Schnitt auf der rechten Seite im Immer-Besser-Balken, so nenne ich das mittlerweile. Alles, was du die Leute fragst, wie es anders sein könnte, sagen sie nur, wie es besser sein könnte. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, ey, wir hatten mal Handys, die hatten gar keine Kamera. Und ich bin vielleicht gesund, aber es gibt Leute, die sind richtig krank. Ich habe vielleicht nicht so viel Geld auf dem Konto, aber vielleicht hatte ich mal viel weniger. Und diese Idee, sich vor Augen zu führen, ey, die Dinge könnten doch auch schlechter sein, das ist dann für mich an dem Abend so der erste kleine nächste Schritt, den ich mache und sage, ja, ich habe das dann für mich selber gemacht, weißes Blatt genommen, alles aufgeschrieben. Und da waren zig Punkte, wo mir bewusst war, könnte besser sein. Aber dann habe ich halt gedacht, mit diesem Wissen jetzt, was du jetzt auch hast und jeder, der uns hier zuhört, dass das scheinbar ein Bias in unserem Kopf ist, sich alles immer nur besser vorzustellen, kann ich doch dem etwas entgegenhalten. Und das Erste, was ich dann mache, ist zu fragen, gibt es vielleicht Punkte in meinem Leben, wo ich heute weiß, war schon mal schlechter. Und dann weiß ich zum Beispiel, klar, meinen Job kann ich mir auch noch viel geiler vorstellen. Es gibt Leute, die verkaufen diese Barclays Arena 3-mal hintereinander aus. Teddy zum Beispiel. Oder dann denkst du, ja, mit dem könnte ich mich jetzt vergleichen. Das kann ich aber auch lassen. Ich kann mich auch erinnern, als ich vielleicht gar nicht auf der Bühne stand, sondern bei einer Unternehmensberatung bis nachts um 2:30 Excel-Tabellen durchgekloppt habe und dachte, das wäre das gute Leben. Und dann weiß ich plötzlich, beruflich war es schon mal schlechter. Nehmen wir Stimmung. Also meine Stimmung könnte noch besser sein. Ich könnte jeden Morgen freudestrahlend aus dem Bett springen und sagen, willkommen, lieber Tag, ist das toll. Habe ich aber nicht. Ich habe auch düstere Tage und ich habe auch Momente, wo ich manchmal denke, hey, sei doch noch ein bisschen glücklicher, bin ich aber nicht. Weiß aber auch, dass ich mal eine Zeit hatte, wo ich mit jemandem, der mir eigentlich wichtig war, einen Streit hatte, beziehungsweise nicht gut behandelt wurde, so würde ich das nennen. Und halt deswegen mir klar geworden ist, meine Stimmung war auch schon mal viel schlechter. Und die Idee ist, mein Angebot ist, ey, aus diesem immer besser Balken im Kopf, vielleicht können wir so ein bisschen einen, wie bei so einem Baum, der Äste in beide Richtungen hat, ein anderes Bild machen, dass ich Punkte verschiebe aus, klar, die könnten immer besser sein, aber auch ein paar Punkte auf der anderen Seite habe, war schon mal schlechter. Und das Wichtigste bei diesem Bild ist für mich am Ende, der dritte Schritt, bleiben wir beim Bild vom Baum, dass es auch Punkte in meinem Leben geben sollte, wo ich sage, die bewerte ich gar nicht. Weder stelle ich mir vor, wie sie noch besser sein könnten, noch interessiert es mich, ob sie mal schlechter waren, sondern das ist für mich der Stamm. Der Stamm aus Punkten, wo ich sage, die sind gut genug. zum Beispiel bei meinem Körper, da gibt es 1000 Sachen, kann ich dir sagen, die mich stören. Mir fallen die Haare am Hinterkopf aus, dafür kriege ich Haare an Stellen, wo ich sie nie haben wollte. Ich gehe aus der Dusche nackt, sehe die Speckröllchen. Jetzt gerade nach Weihnachten siehst du dann überall die Lindor-Kugeln, die sich doch abgesetzt haben. Und ich weiß aber auch, dieser Körper, der trägt mich hier durchs Leben. Das Herz schlägt seit Tag 1, der geht mit mir joggen. Dieser Körper ist gut genug. Nimm ihn so, wie er ist. Ne? Und so habe ich eine Reihe von Punkten für mich mittlerweile, wo ich weiß, die bilden so ein bisschen mein Fundament. Wenn es stürmisch wird, bin ich lieber ein Baum, anstatt einfach nur ein Balken, der da steht, mit Ästen in beide Richtungen. War schon mal schlechter, könnte noch besser sein, das ist okay. Aber ich habe auch einen Stamm, auf dem ich stehe, von Punkten, wo ich sagen würde, die muss ich gar nicht bewerten. Und das wäre für mich zum Beispiel etwas, wo ich aus der Wissenschaft für mich was abgeleitet habe, in meinem Alltag und weiß, ey, ich bin da lange nicht perfekt. Ich habe wahrscheinlich immer noch mehr Äste in Richtung, könnte besser sein, wo es mich antreibt und umtreibt und ich rastlos bin. Aber es ist ein Stückchen besser geworden, indem ich mir zugestehe, da sind auch Punkte, die sind gut genug und da sind auch Punkte, wo ich weiß, war schon mal schlechter.
Ich muss da gerade wieder an Moritz Wagner denken, der in dem Moment, du hast es vorhin beschrieben, er kriegt ein Angebot für 6-7 Millionen Euro in der NBA zu spielen. Und das, die Idee ist immer, Moment, wieso kriegen andere denn mehr? Und es ist aber nicht die Idee zu sagen, Moment, ich habe ja auch mal irgendwann nicht in der NBA gespielt. Ich habe davon geträumt, in der NBA zu spielen. Ich war in Berlin, ich habe mit Basketball gar kein Geld verdient. Und dieses, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, so mal zu gucken, ja, es könnte auch viel schlechter sein. Und im Zweifel war es ja auch viel schlechter.
Total. Genau, und auch, dass du diesen Kreis nochmal schließt, finde ich sehr, sehr schön, weil vielleicht er und aber nicht nur er, das geht so vielen Leuten so und auch in kleineren Maßstäben. Ne? Man hat dann die Beförderung bekommen im Job und denkt sich aber, ja, aber es geht doch noch einen Schritt weiter. Dann ist man in eine schönere Wohnung gezogen, als man als Student vielleicht in eine siffigen Bude gewohnt hat wie ich und denkt dann, aber es gibt Leute, die haben eine Dachterrasse. Und so sind wir die ganze Zeit und das ist eben dieser Bias, der uns bewusst werden müsste mit dieser Studie. Wir wissen schon lange, dass es Habituation gibt, Gewöhnung und dann brauche ich immer den nächsten Schritt. Aber diese relativ neue Studie zeigt halt, abgesehen davon könnte es auch daran liegen, dass es in unserem Kopf den Trugschluss gibt, sich immer nur zu fragen, wie es noch besser sein könnte. Und wenn man jetzt dem Basketballer Wagner erzählen würde von dieser Studie und vielleicht sagen würde, hey, kannst du dich ein Stück weit daran erinnern und könnte in deinem Kopf vielleicht auch dieses Bild vom Gut-Genug-Baum den Besser-Balken ersetzen oder ein Stückchen ersetzen? Vielleicht wird es ihm auch was mitgeben. Mir hat es was mitgegeben.
Leon, das hat mir großen Spaß gemacht. Viele würden sich trotzdem wahrscheinlich freuen, wenn du wieder ein Buch schreiben würdest. Aber so ich das klang so, das würde dann erst in 2-3 Jahren erscheinen, ne? Befürchte ich. Weil ja, du so, ja.
Ich will meine Mutter nicht nervös machen. Das wird noch etwas davon sagen.
So. Wir freuen uns auf die Tour. Wir freuen uns auf mehr Gelassenheit im Leben. Noch allerletzte Frage, so wenn jetzt so, hättest du einen Tipp für mehr Gelassenheit für Politiker? Das ist ja so ein großes Thema gerade angesichts des Wahlkampfes. Gibt es da einen Tipp?
Ich würde mir ehrlich gesagt den Tipp eher andersrum an uns wünschen, weil ich oft denke, es ist so einfach auf die Politik,
absolut,
die Dinge zu projizieren und zu schieben und dann zu sagen, guck mal, wie die sind und guck mal, was die alles falsch machen und für Verfehlungen haben und für, hatten wir jetzt bei Olaf Scholz, der dann den Fritze Merz, hat er ihn, glaube ich, genannt, des Tünnkrams-Laberns bezichtigte und umgekehrt wird wieder zurückgeschossen. Aber eigentlich denke ich mir, das ist oft der Spiegel, der uns vorgehalten wird, dieses Konfrontative, dieses, ich will jetzt die einfache, schnelle Antwort für die große, schwierige Situation, das Leben auf dieser Welt, was eben nicht einfach ist, im Übrigen auch nie einfach war, ich will den starken Mann, den Macher, der mir vermittelt, ist doch alles im Griff, ist doch alles sicher und ich habe hier die Lösung. Da lechzen Menschen nach, viele, viele Menschen und dann gibt es Politikerinnen und Politiker, die dem einfach als Antwort genau das versuchen abzuliefern. Das finde ich schade. Das finde ich sehr schade von uns, dass wir das so stark einfordern, dass das oft so erfolgreich ist, dieses populistische, polemische. Und wenn ich das jetzt aber, das ist ja auch okay, an die Politikerinnen und Politiker Ansprüche zu haben, wieder umdrehe, würde ich mir wünschen, Leute, lasst euch da nicht so sehr von diesen Strömungen vor euch selber hertreiben. Sondern was sind Werte, für die man steht? Wofür möchte man wirklich ernst genommen werden? Und wenn das ist, was ja bei ProSieben letztens von allen drei versprochen wurde, dass wir hier einen Wahlkampf bekommen, der fair und nicht so aufgeheizt ablaufen soll und dann ein paar Tage später passiert schon wieder das, dann denke ich mir, das ist einfach Betrug. Das ist Selbstbetrug und Betrug an uns. Und das, glaube ich, wäre etwas, was man dann auch ein Stück weit abschalten kann. Also es ist das Volk, was treibt. Da, finde ich, sollten wir uns alle an die eigene Nase fassen. Es gehört aber auch dazu, dass sich Leute treiben lassen.
Lieber Leon, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf diese gigantische Tour mit insgesamt 56 Auftritten. Vielen Dank.
Ich freue mich auch. Wir sehen uns dann in Hamburg.
Sehr gut.
Bis dahin.
ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.